Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute wollen wir über die Zukunft der menschlichen Ernährung sprechen. Kürzlich war zu lesen, dass das Unternehmen Rügenwalder Mühle, das lange Zeit vor allem für Fleischprodukte bekannt gewesen ist, mittlerweile mehr Geld mit veganen und vegetarischen Produkten verdient als mit Frikadellen oder wie man bei euch sagt in Berlin, Buletten und mit Würstchen und Steaks und so weiter. Wir haben es dabei natürlich mit mehr als nur einer Kuriosität zu tun. Hier wird ein gesellschaftlicher Trend sichtbar und der geht ganz klar zu einer tierfreien Ernährung. In den vergangenen Jahren schwenkten immer mehr Konsumenten auf vegetarische oder vegane Ernährungsweisen um. Daher ist es an der Zeit, diesen großen Umschwung unserer Essgewohnheiten einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und natürlich zu schauen, was er ökonomisch bedeutet.
Bevor wir jedoch über Ernährungsgewohnheiten, Treibhausgase und die unsichtbare Hand des Marktes sprechen, möchten wir darauf aufmerksam machen, dass wir uns über eine finanzielle Unterstützung für diesen Podcast freuen. Möglich ist das ganz traditionell via Banküberweisung oder auch über PayPal. Die Kontoverbindungen, die stehen wie immer in der Beschreibung zu dieser Episode. Da unser Format ziemlich zeitintensiv ist, freuen wir uns über jede Zuwendung und wir sind neuerdings auch bei Steady und Patreon vertreten. Wer uns unterstützen möchte, kann das auch dort tun, wenngleich die Gebühren auf den beiden Plattformen höher sind und weniger für uns bleibt, aber wir freuen uns natürlich dennoch sehr über jedes Abo.
Wir wollen heute nicht so sehr über die Geschichte der Fleischindustrie sprechen, darum soll es ein anderes Mal gehen. Dennoch wollen wir festhalten, dass der gigantische Fleischkonsum, wie wir ihn in modernen Industriestaaten erleben, eine geschichtliche Neuerung ist. In Deutschland beispielsweise ist der Fleischkonsum seit dem Mittelalter, wo um die 100 Kilogramm pro Jahr gegessen worden sind, auch überraschend vielleicht, ist aber dieser Fleischkonsum immer weiter gesunken. Im Jahr 1816 wurden in Preußen nur noch 14 Kilogramm Fleisch jährlich gegessen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist dann die konsumierte Menge Fleisch immer weiter angestiegen und dann gibt es so einen ersten Höhepunkt im 20. Jahrhundert nach dem Krieg, Anfang der 60er Jahre. Wir sind dann im Jahr 1961, da sind wir schon bei 64 Kilogramm pro Kopf und diese Fleischkonsum ist aber dann weiter gestiegen. 2011 waren wir bei ca. 90 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Innerhalb von 5 Jahrzehnten hat sich der Fleischkonsum also veranderthalbfacht und das, obwohl bereits 1961 ein hoher Wert erreicht war. Fleisch ist durch die Industrialisierung der Produktion im 20. Jahrhundert immer erschwinglicher geworden.
Ja, morgens ein Schinkenbrot, mittags in der Kantine ein Schnitzel, abends eine Hühnersuppe. Fleisch ist aus dem Alltag der meisten Deutschen kaum wegzudenken. Wir wollen jetzt nicht über die moralische Frage sprechen, die mit dem Konsum verbunden ist, also ob es in Ordnung ist, Tiere zu töten. Wir geben es gerne zu, wir sind beide keine Vegetarier, sind uns aber der Probleme der Fleischindustrie wohl bewusst und gerade daher an der Zukunft industrieller Ersatzprodukte durchaus interessiert. Also ich probiere mich da jedenfalls doch auch recht fleißig mitunter durch die Regale. Ganz unabhängig aber von dieser Frage, also ob man Tiere töten darf, wollen wir uns heute auf die ökonomischen und natürlich auch auf die ökologischen Fragen konzentrieren. Also schauen wir uns doch erst einmal an, wie diese 90 Kilogramm pro Jahr und Kopf zustande kommen, die 2011 in Deutschland verbraucht wurden.
90 Kilogramm Verbrauch, das bedeutet nicht direkt, dass 90 Kilogramm Fleisch gegessen wurden. Von dieser Menge entfallen ca. 63 Kilogramm auf direkten Verzehr. Dazu kommen fast 30 Kilogramm durch Tierfutter, aber auch durch Abfälle, also durch Fleisch, das gar nicht gegessen wird. Verschwendung, das sehen wir an diesen Zahlen bereits, ist ein gigantisches Problem. Dass Fleischproduktion klimaschädlich ist, dürfte den meisten bekannt sein. Aber dass so viel mehr produziert, als wirklich konsumiert wird, ist dennoch schockierend. Auch wenn der Fleischkonsum seit 2011 immer weiter gesunken ist. Im vergangenen Jahr aß der Durchschnittsdeutsche in Anführungszeichen nur noch 55 statt 63 Kilogramm. Aber im internationalen Vergleich ist das immer noch enorm viel.
Ja, wir haben ja schon öfters über Ungleichheit im internationalen Vergleich gesprochen und auch darüber, dass die reichen Länder für einen Großteil der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind. Gerade bei den Themen Ernährung und Fleischverbrauch werden die wirtschaftlichen Ungleichheiten zwischen den Ländern wieder einmal besonders deutlich. Vielerorts ist Fleisch weiterhin ein Luxusprodukt, das sich viele Menschen kaum leisten können, wenngleich es natürlich auch andere Gründe gibt, wieso Menschen kein Fleisch essen wollen, also zum Beispiel religiöse Motive. Dennoch steigt weltweit die Nachfrage nach Fleisch, da immer mehr Menschen aus der absoluten Armut herausgehoben werden. Also sehen wir uns doch zuerst mal die Länder mit dem niedrigsten Konsum an. Am wenigsten Fleisch wird, da gibt es auch gute Karten online zu finden, am wenigsten Fleisch wird in Afrika und in Asien gegessen. Also den Deutschen 55 Kilogramm pro Jahr stehen zum Beispiel in Äthiopien, Tansania, Kenia, Nigeria, Bangladesch, Pakistan, Indien und Indonesien weniger als 20 Kilogramm pro Kopf und Jahr entgegen.
Das klingt nun bereits nach vergleichsweise wenig. Wir sollten aber im Hinterkopf behalten, dass wir es hier ohnehin nur mit Durchschnittswerten zu tun haben. Da in Entwicklungsländern die Ungleichheit sehr hoch ist, Reiche also deutlich mehr Einkommen zur Verfügung haben als Arme, ist auch der Fleischkonsum alles andere als egalitär, wie Lisa Tostado im aktuellen Fleischatlas erklärt. Sie schreibt: In ärmeren Regionen der Welt sind die Einkommen extrem unterschiedlich, was sich auch im Pro-Kopf-Fleischkonsum widerspiegelt. Die Oberschicht kommt dabei auf Werte, die denen in den OECD-Ländern ähneln, wohingegen für die viel größere Unter- und untere Mittelschicht Fleisch ein seltener Luxus ist. Auch deswegen bleibt es für viele ein Statussymbol. Das heißt auch, viele Menschen in armen Ländern konsumieren deutlich weniger als 20 Kilogramm pro Jahr, also noch nicht einmal ein Drittel so viel wie ein durchschnittlicher Deutscher.
Ja, und um diesen internationalen Vergleich abzuschließen, sollten wir auch auf die Spitzenreiter schauen. Das sind ganz klar die USA und Australien, wo der Fleischverbrauch bei circa 120 Kilogramm pro Kopf und Jahr liegt, wovon über 100 Kilogramm tatsächlich gegessen werden. Ja, also das ist mal ein Pfund. Das sind satte 2 Kilogramm pro Woche. Jetzt haben wir eben schon festgestellt, dass in Deutschland die Nachfrage nach Fleisch leicht rückläufig ist. Also vor allem junge Menschen tendieren zur fleischfreien oder zumindest fleischärmeren Ernährung. Und neben dem Altersunterschied ist nochmal besonders wichtig der Geschlechterunterschied. Also gerade Frauen essen deutlich weniger Fleisch als Männer. Umgekehrt kann man sehen, dass gerade Männer knapp doppelt so oft zu Wurst und Belag greifen wie Frauen. Das heißt, auch da können wir nochmal eine starke Differenz erkennen. Aber dieser Trend, der sich in den reicheren Ländern tatsächlich so auftut, ja, das kann man auch erkennen. Klar, das gibt's, sieht man ja an den Supermarktregalen etc. Aber dieser Trend hin zur fleischfreien Ernährung, der tut der globalen Entwicklung keinen Abbruch. Also 2018 wurden global 320 Millionen Tonnen Fleisch konsumiert und bis 2028 soll der Konsum um weitere 13% gewachsen sein. Da kann man jetzt nicht wirklich davon sprechen, dass ein Schrumpfen der globalen Fleischindustrie absehbar ist.
Man kann das sehr schön beobachten in Hotels im Frühstückssaal, dass da doch der Aufschnitt bei den Männern beliebter ist, der Fleischaufschnitt, während die Damen dann eher dort so einen Obstgarten auf dem Teller transportieren. Was nur festzustellen ist, Orangensaft trinken sie alle. Das ist ja meine, das sehe ich immer wieder. Also sobald Leute im Hotel sind, gibt es offenbar einen Zwang dazu, zum Frühstück Orangensaft zu trinken. Ich mache das selbstverständlich nicht. Naja, das ist in den reichen Staaten natürlich auch ein gesundheitliches Problem, wenn
Der
man so viel
Orangensaft.
Fleisch isst. Nein, Orangensaft. Naja, ob der so gesund ist, da bin ich ja auch sehr skeptisch, zumindest das, was da so ausgeschenkt wird. Naja, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt einen Fleischkonsum zwischen 300 und 600 Gramm pro Woche, was weniger als die Hälfte der tatsächlich konsumierten Menge entspricht. Der permanente Fleischkonsum ist gesundheitsschädigend und das ist auch aus ökonomischer Sicht interessant, denn damit geht erstens eine verringerte Lebenserwartung einher. In Deutschland gehört falsche Ernährung zu den Hauptgründen für einen frühzeitigen Tod. Zweitens folgt aber auch daraus, dass es höhere Kosten für das Gesundheitssystem gibt, die sich ja mit einer ausgewogenen Ernährung vermeiden ließen. Und diese Kosten trägt in Deutschland das Gemeinwesen.
Ja, und gerade in Ländern, in denen das nicht so ist, also wo das Gesundheitssystem privatisiert ist und man allein für seine Behandlung aufkommen muss, genau da bedeutet hoher Fleischkonsum natürlich auch langfristig gesehen ein finanzielles Risiko. Nun könnte man ja trotzdem sagen, ob ich mich mit Fleisch vollstopfe bis zum geht nicht mehr. Das ist erstmal nur mein Problem. Stimmt aber nicht ganz, dadurch, dass die globale Fleischproduktion eben enorm umweltschädlich ist. Genau deshalb ist es eben auch ein gesellschaftliches Problem, wie der Umweltforscher Felix Eckert kürzlich noch einmal beschrieben hat. Zitat: Die Tierhaltung beansprucht für Futtermittelproduktion und Weiden bislang rund 4/5 der Agrarflächen weltweit. Das liegt an der immensen Ineffizienz der tierischen Nahrungsmittelproduktion. Man muss rund 7 pflanzliche Kalorien verfüttern, wenn man eine tierische Kalorie erzeugen will. Die Umwelt Auswirkungen der Landwirtschaft, wie etwa der massenhafte Einsatz von Pestiziden, hängen also primär an Fleisch, Milch und Käse.
Nochmal zurück zum Orangensaft. Du hast ja auch Orangensaft getrunken, fällt mir gerade ein.
Das war Multivitaminsaft.
Wir in Hannover jetzt waren. Ach so, ja. Okay. Wir waren ja in Hannover, haben da ja eine schöne Lesung, eine Influencer-Show gehabt und dann am nächsten Morgen im Hotel sah ich dich dann auch mit diesem Getränk, aber es war dann Multivitaminsaft, das ist natürlich noch viel besser.
Das ist toll. Wahrscheinlich auch nicht allzu viel gesünder. Ich glaube, es ist eher sogar noch mal süßer. Aber ich muss zu meiner Verteidigung auch anbringen, dass ich das zu Hause nicht habe, also nicht trinke. Da trinke ich natürlich nur kaltes Wasser.
Ja, das ist ja meine These. Sobald man das Hotel betritt, muss Orangensaft her. Gut. Ein Großteil der global produzierten Pflanzen, die auch der menschlichen Ernährung dienen könnten, wird also an Tiere verfüttert. Das führt erstens zu hohen Ineffizienzen. Niemand auf der Erde müsste hungern. Es gibt genug Nahrung für alle, nur wird ein großer Teil davon an Tiere für die erste Welt verfüttert. Zweitens entstehen so große Monokulturen, die schlecht für die Umwelt sind, ganz zu schweigen von den Treibhausgasen, die bei der Fleischproduktion emittiert werden. Laut der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation war die Viehzucht im Jahr 2013 für 14,5% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das liegt einerseits daran, dass ein großer Teil der global produzierten Lebensmittel nicht von Menschen, sondern von Nutztieren gegessen wird. Ähnlich wichtig sind aber andererseits auch die Verdauungsgase von Wiederkäuern bei Rindern. Also das Wiederkäuen produziert dann auch einen unglaublichen CO2-Ausstoß und somit haben wir es mit einer enormen Umweltbelastung zu tun durch die Fleischproduktion und dann auch noch durch die Futterproduktion.
Ja, also durch die Futterproduktion und eben durch den Ausstoß, durch den Methanausstoß beispielsweise von Rindern, da ja auch das ausgestoßene Methan noch einmal klimaschädlicher als CO2 ist. Man kann also auch nicht davon sprechen, dass jedes Fleisch gleichermaßen schädlich sei. Die Produktion eines Kilogramms Rindfleisch bedeutet 4-mal so hohe Emissionen wie ein Kilogramm Huhn oder Schwein. Das heißt also, eine Konsumverschiebung von einer Fleischsorte zu anderen könnte auch klimatechnisch positive Auswirkungen haben. Festzuhalten bleibt, Fleisch ist deutlich klimaschädlicher als vegetarische und vegane Ernährung. Mehr als die Hälfte der Emissionen der Lebensmittelproduktion stammen aus der Fleischproduktion, obwohl diese nur für 18% der Kalorienversorgung der Weltbevölkerung verantwortlich ist. Jetzt muss man sagen, diese Emissionen, die haben direkt mit unserem eigenen Konsum zu tun. Und wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass wir ungern an die individuelle Konsummoral appellieren. Aber hier wird deutlich, dass in der Tat ein Umdenken in den reichen Industrieländern notwendig ist. Wir essen nicht bloß deutlich mehr Fleisch, als für uns selbst gesund ist, sondern auch deutlich mehr, als der Planet verkraften kann.
Und das sind ja Werte, die nicht irgendwie schichtabhängig sind. Ja, also das ist ja auch etwas, was man hier nochmal betonen kann. Hm. Und natürlich hat auch jeder eine Form der Eigenverantwortung. Also ich glaube, man darf jetzt auch nicht so tun, als sei dieser Begriff Eigenverantwortung grundsätzlich abzulehnen, weil der gern von FDP-Leuten im Munde geführt wird, sondern es gibt auch eine Form der Eigenverantwortung, die wir sonst auch an den Tag legen. Also dass wir sagen, wir fahren jetzt auch nicht betrunken Auto oder wir rauchen uns nicht zu Tode oder so, und das kann man natürlich auch zum
Schmeißen
Teil
kein Müll zumindest auf die Straße und so weiter und so fort.
Man kann das Also es hat natürlich alles Grenzen mit diesen Appellen und es müssen auch, wir werden ja jetzt dazu kommen, auch Reglementierungen her. Aber grundsätzlich hat natürlich jeder auch selbst etwas in der Hand. Also das machen wir schon die ganze Zeit. Ist ja nicht so, dass man uns immer nur so einhegen muss und dann können wir wieder wild in dieser Grenze agieren, sondern wir begrenzen uns ja auch laufend selbst. Zum Beispiel, wenn es um gesunde Ernährung geht, im Sinne von, welche Ernährung brauche ich, um Muskeln aufzubauen oder so. Das machen wir auch eigenverantwortlich. Insofern kann man das da auch tun. Wir müssen auch noch auf ein letztes Problem zu sprechen kommen bei der Fleischindustrie. Die Ausbeutung von Tier und Mensch. Die Lebensbedingungen der Nutztiere sollten hinlänglich bekannt sein. Schockdokus über Legebatterien, Ferkelkastration kennen wir, haben wir wahrscheinlich auch fast alle schon mal gesehen oder häufig auch weggesehen, weil wir eigentlich ziemlich genau wissen, was da Sache ist und dann möchte man es aber immer wieder ausblenden, brauchen das also nicht groß zu thematisieren. Bessere Haltungsbedingungen wären möglich, aber kostspieliger und würden auch erfordern, dass wir weniger tierische Produkte essen. Spätestens seit der Corona-Krise steht die Fleischindustrie aber auch aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen in der Kritik. Es war kein Zufall, dass zu Beginn der Pandemie die Fleischfabriken Orte der massenhaften Ansteckung waren und sich über 1500 Arbeiter eines Tönnies-Werkes bei der Arbeit infizierten.
Die Arbeitsbedingungen in Fleischfabriken sind oftmals miserabel, abgesehen von dem psychischen Druck, der natürlich auf Menschen lastet, wenn sie Tag aus Tag ein Tiere töten oder zerlegen, liegt dies oftmals daran, dass es sich um zu billigen Löhnen ausgebeutete Arbeiter aus dem Ausland handelt. Und die leben oftmals unter schlechten Wohnbedingungen, also auf wenig Raum. Und da freut sich natürlich erstmal das Kapital, dass man da Menschen hat aus dem Ausland, die ein niedrigeres Lohnniveau als deutsche Arbeitnehmer hinzunehmen bereit sind. Das hat man auch gesehen zu Beginn des Ukraine-Krieges. Da gab es ja so einen kurzen Shitstorm gegen Tönnies. Da hat man nämlich versucht, ukrainische Flüchtlinge an der polnischen Grenze anzuwerben, die dann gleich wieder knapp 250 € ihres Einkommens für eine kleine Unterkunft abdrucken sollten. Das gab zu Recht einen Skandal, ist jedoch in dieser Industrie in Wahrheit normal. Das ist einfach der Normalzustand und dementsprechend müsste es da eigentlich auch außerhalb von solchen Extremsituationen deutlich mehr Ärger geben, ob dieser Verhältnisse. Was uns jetzt einfach mal erstmal zu diesem Fazit führen kann: Es gibt eine Menge Gründe gegen die heutige Fleischindustrie und es bedarf eines kulturellen Wandels, also hin zu weniger Fleisch und zu mehr vegetarischen oder veganen Alternativen.
Wie aber soll der Wandel aussehen? In Episode 46 haben wir schon einmal über die Idee gesprochen, Fleisch teurer zu machen. Damals hatten die Grünen diese Idee, um für bessere Arbeits- und Haltungsbedingungen zu sorgen. In gewisser Weise war das aber auch nur so ein Ordnungsruf aus der Feinkostabteilung aus dem KDW. Denn was ja da eigentlich gefordert wurde, war, wenn die Preise steigen, dann geht es irgendwie allen besser. Aber das ist ja keineswegs so. Wir haben damals schon festgestellt, wenn es darum geht, die Bedingungen zu verbessern, dann wäre es wohl klüger, bessere Haltungsbedingungen vorzuschreiben, anstatt an den Preisen herumzudoktern. Denn die Ställe werden ja nicht dadurch größer, dass die Wurst nicht mehr 1 €, sondern 2 € kostet. Das ist ja vollkommen logisch, sondern man kann ja eigentlich mit höheren Preisen dann auch dafür sorgen, dass Tönnies und Co. eher noch mehr verdienen. Also eine Wahnsinnsidee, wenn man so möchte. Denn wenn die Haltung strenger reglementiert ist, dann bedeutet das ja, man kann nicht mehr so leicht Profit machen. Man braucht mehr Raum für weniger Tiere und all das. Das heißt, das wird sich ja auch auf den Preis niederschlagen, da der Unternehmer ja nicht sagt, ach ja, da muss ich das wohl tragen und schreibe ab sofort rote Zahlen. Nein, das wird natürlich an den Konsumenten dann noch weitergeben. Dann steigen die Preise, aber das ist durch die Reglementierung dann hervorgebracht.
Das war
Anders ist
genau
es
falsch rum
jedoch,
gedacht. Das war
ja.
eigentlich der Witz, ne? Die sagten, wir wollen die Arbeitsbedingungen und die Haltungsbedingungen verbessern und deshalb nehmen wir einen höheren Preis. Wohingegen, wenn man es andersrum macht, hätte man tatsächlich beides bekommen. Wenn man sagen würde, wir setzen einfach härtere Gesetze durch für Arbeitsbedingungen, Haltungsbedingungen, dann würden natürlich auch die Preise steigen. Wohingegen, wenn du einfach nur sagst, wir ziehen die Preise hoch, dann haben am Ende die Fleischproduzenten vielleicht mehr Profite, aber nicht unbedingt einen größeren Stall.
Ja, demnach wäre es ja so, dass in der Luxusmode die besten Arbeitsbedingungen herrschen. Und die lassen ja auch in Bangladesch und sonst wo produzieren. Da kostet dann die Krawatte 200 €, aber die wird natürlich auch zu Bedingungen gefertigt, die einfach grauenhaft sind, weil dieses Geld, diese 200 Euro fließen ja nicht nach Bangladesch, sondern zu LVMH oder sonst wohin. Anders ist es jedoch, wenn Fleisch teurer gemacht werden soll, um das Klima zu schützen. Das kann beispielsweise über eine höhere CO2-Steuer passieren, was ja auch schon der Fall ist. Dann sind in der Tat Preiseingriffe auch notwendig. Die Idee dahinter ist recht einfach. Die Klimaschäden, die durch Fleischkonsum entstehen, sollen über Steuern eingepreist werden, was aber dann auch über die Unternehmen natürlich geht und nicht über jeden, der gerade das Würstchen kauft, aber natürlich steigt sich das auf die Preise dann nieder, wenn die Energiepreise entsprechend steigen, also durch diese CO2-Steuer. Und so führt das natürlich dann auch dazu, dass Menschen weniger Fleisch konsumieren.
Am schönsten wäre es natürlich, wenn die Menschen selbst dazu übergehen, fleischfreie Alternativen zu probieren, womit wir wieder bei den anfangs thematisierten Ersatzprodukten wären. Diese füllen ja immer mehr Supermarktregale, also während vegane Ernährung vor wenigen Jahren noch eine winzige Nische war, hat jede Supermarktkette, die etwas auf sich hält, heutzutage vegane Eigenmarken und für jedes nur denkbare Produkt auch einen Ersatz. Es gibt vegane Burger-Patties, es gibt Eiersatz, es gibt Bratwurst, es gibt Fischstäbchen ohne Fisch. All diese Produkte sind in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, manche wissen da durchaus zu überzeugen, andere eher nicht, andere essen sich doch eher befremdlich. Was jedenfalls bemerkenswert ist, ist Folgendes. Die Fleischunternehmen sind dabei nicht die großen Verlierer, oder die großen Supermarktketten, die vorher Billigfleisch verkauft haben, sondern im Gegenteil, all diese Unternehmen haben davon eher noch profitiert. Ja, also gerade auch Fleischunternehmen wie die Rügenwalder Mühle sind dann am Ende sogar noch große Gewinner. Die haben den Trend früh genug erkannt und dann eine Anpassung hingelegt. Das Fleischsortiment wurde ergänzt um eine vegetarische oder vegane Produktpalette. Und das ist natürlich auch eine Neuerung, die wir jetzt kulturell haben. Man kannte das ja früher, wenn deutsche Boomer da sitzen und so eine Frikadellenpackung aufmachen im Zug, so eine Plastikdose, und dann duftete das wunderbar überall. Und als ich jetzt aus Hannover dann nach Hause fuhr, nach Jena, dann waren da auch junge Menschen neben mir, die dann so eine vegane Packung aufmachten, und ich kann berichten, die duften ähnlich intensiv.
Ja, deswegen bin ich natürlich für ein striktes Essverbot in Zügen, außer im Speisewagen, aber bitte sonst nirgends. Der größte Gewinner dieses Trends ist eindeutig die Rügenwalder Mühle. Es ist ja irgendwie auch logisch, wie ja bei den Energiekonzernen jetzt auch nicht alle sagen, ja, wir hatten eine schöne Zeit mit der Kohle, das war's jetzt, ade, mal gucken, wer jetzt kommt. Die haben ja die Vertriebswege, die haben die besten Kontakte. Das heißt, wenn, dann können die das ja sehr gut. Sie wissen alles Mögliche über die Verbraucher. Sie müssen natürlich viel investieren, um jetzt diese Produkte zu kreieren. Aber alles andere ist ja erstmal vorhanden. Das heißt, die Infrastruktur besteht, und jetzt muss man nur das Produkt in seinem Innersten wandeln. Insofern ist es, glaube ich, sehr logisch, dass die jetzt so sehr davon profitieren. Ja, Rügenwalder Mühle macht mittlerweile
und
mehr
übrigens Umsatz. Sind ja auch diese Fleischprodukte wahnsinnig synthetisch, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also diese Art und Weisen, wie so eine gute Bratwurst gewürzt ist oder was auch immer, das ist ja durchaus auch was, was lange braucht. Und dann natürlich diesen wahnsinnig schwierigen Schritt hinzubekommen, dass vegane Produkte am Ende schmecken soll wie die Fleischprodukte, das können natürlich dann auch diejenigen am besten, die ohnehin schon für die Fleischrezepte die komplett artifizielle Rezeptur haben.
Ja, genau, das was ist eigentlich in so einer Bratwurst drin? Man möchte es nicht wissen. Also Rügenwalder Mühle macht mittlerweile mehr Umsatz mit Ersatz als mit Fleischprodukten, und der Marktanteil an diesem rapide wachsenden Markt ist gigantisch. Im vergangenen Jahr hatte die Rügenwalder Mühle einen Marktanteil von 41,2% bei den veganen Ersatzprodukten. Fast jedes zweite Produkt aus dieser Sparte stammt also aus diesem Unternehmen. Und da der Markt unaufhörlich wächst, handelt es sich um eine Goldgrube für diejenigen Unternehmen, die rechtzeitig auf den Zug aufgesprungen sind. Innerhalb eines Jahres wurden zuletzt 17% mehr vegane Ersatzprodukte verkauft. Der Wert der verkauften Waren stieg sogar überproportional um mehr als 20%.
Trotz geringerer Erlöse aus dem Fleischverkauf hat die Rügenwalder Mühle dadurch ihren Umsatz im vergangenen Jahr steigern können. Und das ist nicht die einzige Entwicklung, die bemerkenswert ist. Also neben dieser Veränderung der Produktpalette ändert sich durchaus auch die Produktionsstruktur des Unternehmens. Kürzlich war in der Wirtschaftswoche Folgendes zu lesen. Mitten im Corona-Boom stieß das Unternehmen aber an seine Kapazitätsgrenze, musste die Produktion der tierischen Schinkenwurst sogar outsourcen. Gleichzeitig waren Erbsen oder Sojaproteine am Markt knapp. Zitat, das hat uns schnell eingeholt. Wir gerieten in Lieferunfähigkeit, sodass wir die Märkte nicht mehr bedienen konnten, berichtet Handel, also der CEO der Rügenwalder Mühle. Rügenwalder will deshalb die Abhängigkeit vom Ausland verringern. Der Konzern baut mittlerweile sogar in Deutschland Soja an und hat gerade das erste vegane Hack mit 100% Soja aus Deutschland auf den Markt gebracht.
Hier kommt es also tatsächlich zu einer Lokalisierung, wie sie immer wieder zum Schutze der Umwelt eingefordert wird. Freilich nicht, weil das Unternehmen das Klima retten will, sondern weil es Abhängigkeiten von anderen Unternehmen möglichst klein halten will, um die hohen Produktionsziele zu erfüllen. Dennoch ist es bemerkenswert, da wir hier einmal wirklich einen Markt vor Augen haben, der grün wächst. Lokalisierte Produktion, niedrige Emissionen, ökonomischer Erfolg. Das ist tatsächlich der wahr gewordene Traum grüner Liberaler. Würde dieser Trend anhalten, könnten die Emissionen, die durch die Lebensmittelproduktion entstehen, drastisch reduziert werden. Hier hat die unsichtbare Hand tatsächlich einmal geregelt, da immer mehr Menschen sich der verheerenden Ökobilanz von Fleisch bewusst werden und weil Ernährung, Gesundheit und all das eine ganz große Rolle spielt, Fitness ein totaler Trend ist, haben Großunternehmen ihr Produktsortiment angepasst. Ganz im Sinne Adam Smith, nicht aus Menschenliebe, sondern aus Eigennutz. Wir erleben eine kleine grüne Wende in der Lebensmittelproduktion, wenngleich dies noch in den Kinderschuhen steckt, da weiterhin viel mehr Fleisch verkauft wird als vegane Produkte.
Für eine massenhafte Verschiebung des Konsums braucht es nicht nur die passenden Produkte, sondern natürlich auch die passenden Preise. Also Stand heute ist Fleisch oftmals günstiger als ein Ersatzprodukt, was natürlich vielerlei Gründe hat. Erstens sind die Produkte relativ neu und es dauert oftmals eine gewisse Zeit, bis ein Wettbewerb einsetzt, der die Preise herunterdrückt. Da wird sicherlich auch viel darauf spekuliert worden sein, dass diejenigen, die zuerst zu solchen veganen Produkten greifen, Menschen mit höheren Einkommen auch tatsächlich sind. Auch ist die Fleischindustrie natürlich seit Jahrzehnten hochgradig industrialisiert, sodass dort bereits die Kostensenkungspotenziale ausgeschöpft sein dürften, während die veganen Produkte ja noch relativ viel Forschung und Entwicklung brauchen. Es dürfte jedoch in den nächsten Jahren eine Senkung der Preise veganer Produkte zu erwarten sein, wenn immer mehr Menschen dazu übergehen, Fleischersatz zu probieren.
Nun bleibt die Frage: Können Ersatzprodukte wirklich jedes Produkt ersetzen? Bei Fischstäbchen mag dies gut gelingen. Bei einem guten Rumpsteak ist das schon schwieriger vorstellbar. Hier könnte aber eine neue technische Revolution ins Spiel kommen: Laborfleisch. Was vor einigen Jahren noch wie Science Fiction klang, ist in Singapur bereits Realität, wo In-vitro-Hühnchenfleisch verkauft wird. Die Entwicklung steckt zwar noch in den Kinderschuhen, in Europa gibt es bislang kein Unternehmen, das Laborfleisch verkauft, aber das könnte sich in den kommenden Jahren ändern. Der CEO der Rügenwalder Mühle geht davon aus, dass dies im kommenden Jahrzehnt möglich wäre.
Ja, und so ein Zeithorizont, der kann sich auch schnell verschieben, wenn dann erst einmal die entscheidende Entdeckung gelungen ist. Noch ist industriell hergestelltes und massenhaft verfügbares In-vitro-Fleisch Zukunftsmusik, aber mit etwas Glück könnte eine solche Produktion in 10 Jahren tatsächlich möglich sein, verbunden mit weniger Tierleid, weniger Emissionen und trotzdem dem alten Geschmack.
Diese Entwicklungen werden wir nicht ganz ohne Eigeninteresse weiter verfolgen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!